Liebe Funkab-Hörer, herzlich willkommen zum großen Weihnachtsspezial der Sondersendung über indische Musik. Wir haben uns hier einen kompetenten Gast ins Studio eingeladen. Enno, mit welchem großartigen Stück werden wir diese Sendung eröffnen?
Mit dem Raga Miniature, und zwar ist das von Ravi Shankar. Und ich muss dich korrigieren, wir haben heute indische klassische Musik und damit geht's jetzt los.
Enno, das war gar nicht authentisch, haben wir uns gerade erklären lassen.
Richtig, richtig. Es war nicht original indisch, eher so ein bisschen westlicher Einschlag.
Genau, da hat man sich von der indischen Tradition wohl doch weit entfernt. Wir lassen uns heute auf jeden Fall die klassische indische Musiktradition erklären. Und zwar von Shravan Vasicht, Psycholinguistikprofessor hier an der Uni Potsdam. Hallo Shravan, herzlich willkommen.
Hallo.
Stell dich doch bitte erstmal kurz vor. Wo kommst du denn her und was hat dich hier nach Potsdam verschlagen?
Ich komme aus Neu-Delhi in Indien. Und ich bin hier als Juniorprofessor in 2004 gekommen und ab 2008 bin ich Professor für Psycholinguistik. Vorher war ich in Saarbrücken für 2 Jahre als Postdoktorand und bevor Saarbrücken war ich in Amerika, in Ohio State University, wo ich meinen PhD gemacht habe. Ich habe auch in Japan gewohnt für 5 Jahre.
Also schon ein weitgereister Mann, hast schon in wirklich viele verschiedene Musiktraditionen hereinblicken können. Würdest du denn sagen, du hast generell ein intensives Verhältnis zur Musik?
Ja, ich habe immer Musik gelebt und als ich 12 Jahre alt war, wurde mir klar, dass ich Geige lernen wollte. Und ich habe in einem Abendschule habe ich mit der Geige angefangen und danach habe ich mit einem berühmten Geiger, Gahor Ali Khan, Geige gelernt. Ich habe auch an der Radio gespielt, Konzerte gemacht. Ich habe ein bisschen Gitarre gelernt, selber habe ich gelernt, aber ich spiele gar nichts mehr, nicht die Geige und auch nicht die Gitarre, weil mein Kind mich nicht spielen lässt. Ja.
Hast du denn auch ein indisches Instrument gelernt oder könntest du da irgendwas spielen?
Ich kann die indische Flöte kann ich spielen, aber ich habe das nicht richtig gelernt. Ich habe das selber ein bisschen geübt. Und ich habe 2 Flöte zu Hause. Ich spiele das manchmal, aber nicht so viel.
Wo wir gerade bei der Flöte sind, ich finde es ganz interessant, die indischen Namen auch immer zu den Instrumenten zu hören. Da gibt es ja dieses gitarrenähnliche Instrument mit den 21 Saiten, waren es, glaube ich. Sitar heißt das, oder Sitar, irgendwie wird es ausgesprochen.
Die Sitar ist, was Ravi Shankar
Ach so,
spielt.
das ist es auch nicht so original indisch, oder?
Das ist indisch, ja, das ist ja. Aber es gibt auch ein anderes Instrument, Sarod.
Aha.
Und das ist auch ein sehr interessantes Instrument. Übrigens, letzte Woche hat Amjad Ali Khan, ein berühmter Musiker, hat er ein Konzert in Berlin gemacht mit dem Sarod. Und das kommt aus Iran, dieses Instrument, aber es ist in Indien seit 500 oder 600 Jahren.
Und hat es auch Saiten wie so eine Gitarre, oder?
Nee, es ist es hat keine Frets,
Ja.
aber es ist sehr wie ein Geiger. Ja,
Ah,
aber
okay.
es ist viel größer.
Gibt es denn so eine Art grundlegenden Instrumente, also die quasi von Anfang an in der indischen Musik waren? Also vielleicht ist die Flöte erst später gekommen, aber die Trommeln waren immer da oder so. Gibt es sowas?
Ja, die Vokalmusik ist die Originalmusik von Indien. Also die anderen Instrumente sind später gekommen, wahrscheinlich aus der Türkei oder so.
Was sind denn überhaupt so die musikalischen Grundlagen dieser traditionellen indischen Musik? Also kannst du so grob erklären, wie das Musiksystem funktioniert und ja, vielleicht auch, warum das für uns Europäer manchmal so fremd klingt?
Es gibt 2 wichtige Traditionen in Indien. Die sind die klassische Musik des Nordens und die des Südens. Ich kann nur für die erstere sprechen, weil ich in der Musik des Südens nicht unterrichtet wurde. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Traditionen. Trotzdem klingen sie völlig unterschiedlich. Die zwei wichtige Komponenten der nordindischen Klassikmusik ist Rag und Tal, das heißt Rhythmus. In Sanskrit ist das Raga, aber in Hindi, in Indien, man sagt immer Rag. Also man schreibt Raga und das kommt aus der Skript von Hindi, aber man sagt Rag. Also ja, es ist, I can say it in English, I can explain this in English. In Hindi you write raga, but you do not pronounce the vowel, so you say rag. It's the classical pronunciation, raga, tala, but in the Umgangssprache it's rag and tal. Rag definiert die Melodien von einem Stück. Im Prinzip ist jeder Rag für eine bestimmte Tageszeit vorgesehen. Manche spielt man nur am frühen Morgen, manche in der Nacht. Diesen Regeln folgt aber eigentlich niemand mehr, weil die meisten Konzerte am Abend stattfinden. Deshalb spielen manche Musiker auch Morgenrags am Abend. Der Name des Raga oder Rag bezeichnet im Prinzip die Tonleiter, in der er gespielt wird. Wenn zum Beispiel ein Rag ein S enthält, wird wohl kaum ein A oder ein A ist darin vorkommen. Daraus folgt, dass man an der Melodie eines Ragas die Tonart, also den Namen des Ragas, erkennen kann. Wenn man ein geübter Hörer ist zumindest. Trotz des beschränkten Tonumfangs des Ragas hat der Musiker viel Freiheit zur Improvisation. So ähnlich wie in Jazz. Die Aufführung eines Ragas besteht normalerweise aus drei Phasen. Die erste wird in einem langsamen meditativen Rhythmus vorgetragen, ohne rhythmische Begleitung.
Ja, eine ganz meditative Stimmung wurde hier verbreitet. Was haben wir denn gerade gehört, Schrammann?
Wir haben einen Abendrag gehört, spielt von Hari Prasad Charasya. Der ist ein berühmter Flötist. Mhm. Ja, er spielt die indische Bambu-Flöte. Es ist ein ganz einfaches Instrument, aber sehr kompliziert zu spielen, sehr schwer.
Okay. Welche Instrumente waren da noch drin?
Es gab ein Tampura, im Hintergrund kann man das hören, das ist eine repetitive Melodie. Mhm. Und das spielt nur die Rolle, dass man die bestimmte Töne ständig hören kann. Und ja, aber das war alles. Es gibt
so
nur die Flöte.
Und, ja. Ja, und, okay. Ja. Und du meinst ja, es gibt auch so Morgenrugs. Was zeichnet die denn aus? Also sind die besonders frisch oder geben die irgendwie so Kraft für den Tag?
Genau,
oder
genau. Sie haben ein anderer Mood.
Mhm. Ja. Eine andere Stimmung. Wie würde denn dieser Rug jetzt weitergehen? Also das, was wir gerade gehört haben, gibt es da verschiedene Teile in so einem Rug?
Ja, nach diesem Teil folgt ein Teil in mittlerer Geschwindigkeit. Hier setzt die rhythmische Begleitung ein. Der dritte Teil ist sehr schnell. Die Aufführung des ganzen Rags kann ungefährlich eine Stunde dauern, aber die Länge hängt auch sehr von der Improvisation des Musikers ab. Es gibt auch den Rhythmus, der Tabla-Spieler gibt den Rhythmus vor. Indischer Rhythmus erscheint ungewöhnlich und fremd im Gegensatz zu westlichen Musik. Auch im Jazz ist er nicht zu binden. Die Grundlage eines jeden Rhythmus ist ein Kreis oder Zyklus. Dieser hat feste Anfangs- und Endpunkte. Diese Punkte werden durch den Melodieverlauf des Rags gekennzeichnet. Wenn man zum Beispiel einen Tal mit 16 Schlägen nimmt, den Tintal, und der Musiker mit der Improvisation beginnt, muss er beim Anfangspunkt des Zyklus aufhören. Er kann immer wieder Improvisationen auf den 16 Schlägen des Tal beginnen, aber er muss seine Melodie immer rechtzeitig zu Ende bringen, sodass er wieder auf dem Anfangspunkt des Tals landet. Aus diesem Grund muss der Musiker während seiner gesamten Improvisation im Kopf behalten, an welcher Stelle des Tals er sich gerade befindet. Wie eine innere Uhr zählt er die Läufe mit. Zum Beispiel, es gibt ein Tal mit 8,5 Schläger. Es ist din din na trik tu na katta 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 din trik din na 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1/2 und dann nochmal.
Ja, wo wir gerade dabei sind, dass man das alles im Kopf haben muss, diese ganzen Rhythmen. Ich finde es interessant, dass man beim Hören schon als westlicher, naiver Hörer da Probleme haben kann, das zu hören. Deswegen hören wir uns jetzt mal ein Beispiel an. Und Schraban, vielleicht könntest du einfach mal kurz ansagen, immer wann dieser Zyklus anfängt und aufhört.
Mhm. Jetzt. Am Anfang der Zyklus kommen.
Also wie verständigen die sich dann überhaupt über das Tempo? Also weil der Flötist, der macht ja ab und zu dann so, dass er mal stehen bleibt und dann wird er wieder schneller. Wie stimmen die sich dann da ab?
Ja. Mit den Augen. Ja, mit den Augen, ja. Man muss indizieren. Ja.
Wie entwickelt sich dann so eine Aufführung? Macht dann jeder so seinen Part und dann gehen alle nach Hause oder gibt es dann auch so ein Zusammenspiel richtig?
Nee, bei manchen Konzerten entsteht Frage-Antwort-Folgen, ein Wettbewerb sozusagen zwischen den Musikern und den Perkussionisten. Der Musiker beginnt mit einem improvisierten Riff und der Perkussionist ahmt dieses Riff auf der Tabla nach. Das wird manchmal eine sehr spannende Angelegenheit, weil die Riffs immer komplexer werden können. Dann kann viel schief gehen. Und der Tabla-Spieler kommt nicht mehr hinterher.
Mhm. Also du hast ja jetzt schon viele verschiedene Musiksysteme kennengelernt. Könntest du denn vielleicht uns erklären, warum, also so wir Europäer oder vielleicht geht es ja auch nur mir so, wenn ich irgendwo sitze und jetzt zum Beispiel indische Musik höre, erscheint die mir schon irgendwie fremd. Also was...
Ja, nicht jede Musiktradition aus Asien erscheint fremd für europäische Ohren. Chinesische und japanische Musik ist wirklich sehr anders als europäische. Die indische Musik dagegen hat ähnliche Tonleiten wie die westliche Musik. Deshalb erscheint sie nicht ganz so fremd, ich glaube. Aber das hängt auch vom Geschmack des Hörers ab.
War denn für dich japanische Musik auch sehr, sehr fremd?
Ja, für mich ist das immer sehr fremd. Ich habe viel Musik gehört in Japan. Ich habe auch No-Dramas gesehen. Aber ich kann das nicht hören. Für mich ist das immer ein Kopfschmerz.
Ja. Also es fällt einem schwer, das dann zu mögen, weil es irgendwie immer so tut so ein bisschen weh.
Ja, genau. Es ist ganz anders.
Du sprichst jetzt immer von Musiktradition in Indien. Also was verstehst du denn darunter? Wird die speziell weitergegeben oder irgendwie festgehalten, diese Tradition?
Ja, es ist immer weitergegeben. Normalerweise der Vater lehrt die Söhne, auch die Tochter manchmal. Aber auch Leute außerhalb, die Familien können sich von einem Musiker, einem Meister unterrichten lassen. Generell gibt es eine starke Verbindung zwischen dem Lehrer und seinem Schüler. Das gibt es nicht so oft im Westen.
Und wie wird es dann festgehalten? Also es ist nur eine mündliche Tradition. Es gibt kein Liederbuch für die Schule oder so, wo man da draus zitieren kann?
Nee, es gibt kein Noten. Alles ist mit einer, wie sagt man, ein Oral Tradition. Das ist eine orale Tradition. Ja, mündliche Tradition weitergegeben. Das ist die Tradition seit tausende Jahre. Und man schreibt manchmal die Note, aber nicht wie in westlicher Musik. Einfach im Papier, man schreibt die Töne und das war alles. Aber man muss, am Ende muss man alles lernen. Man guckt nicht in ein Buch, wenn man Musik spielt. Ja. Man muss das immer von Kopf machen.
Wie sieht denn Musikunterricht in der Schule aus? Also gibt es Musikunterricht in der Schule?
Nicht wirklich. Solche Musik, die klassische Musik, muss man mit einem Meister lernen. Man macht das nicht in der Schule.
Was macht man in der Schule? Also lernt man irgendwelche Volkslieder? Gibt es sowas?
Ja, man in der Schule zum Beispiel habe ich die westliche Geige gelernt. Und das war wie eine normale Musiklektion. Aber man lernt die Volksmusik und so weiter, aber nicht klassische Musik.
Was ich ja da interessant finde, ist, dass wenn das gar nicht schriftlich festgehalten wird, sondern nur so mündlich immer weitergegeben wird, eigentlich gar nicht klar ist, wer dann letztlich mal das Stück komponiert hat. Also bei uns kennt man das ja im Musikunterricht, da weiß man dann, also das ist jetzt von Bach oder wem auch immer, Mozart. Das ist ja dann da sicherlich ganz anders, wenn das schon Jahrhunderte oder Jahrtausende schon weitergegeben wurde.
Ja, niemand fragt, wer das komponiert hat. Das ist einfach die Musik, das immer existiert hat und man spielt das so.
Das ist wahrscheinlich auch fast so eine westliche Tradition, dass man immer da jemanden dahinter stehen hat, obwohl bei unseren Volksliedern weiß man es, glaube ich, auch nicht immer.
Ja, mit welcher Musik bist du denn sonst aufgewachsen? Also du hast Geige gelernt, aber deine Familie hat ja vielleicht auch Musik gehört oder sogar Musik gemacht.
Ja, meine Familie ist total unmusikalisch. Ich bin ein Außenseiter. Okay. Aber ich bin mit Musik aus Hindi-Filmen der 70er Jahre aufgewachsen und natürlich mit nordindischer Klassikmusik. Damals hatte die Sowjetunion noch enge Beziehungen zu Indien. Deshalb gab es einen Plattenladen in Delhi, der von der russischen Botschaft geführt wurde. Ich habe dort viele Aufnahmen von westlicher Klassik gekauft. Ich habe auch große russische Meister gehört, zum Beispiel Gidon Kremer.
Gibt es da noch was, was dich so interessieren würde, so an Musik, was du noch nicht kennst, wo du noch nicht so reingehört hast?
Ich finde die Musik von Südafrika sehr interessant. Mhm. Lady Blacksmith Mombazo finde ich sehr fantastisch.
Okay. Ja, und du hast gesagt, du bist mit der Filmmusik aus den Hindi-Filmen der 70er Jahre aufgewachsen. Also hier in Europa kommt eben auch viel indische Musik über die Filme an. Also wir hören es nicht nur im Restaurant, wenn wir beim Inder sind, sondern auch aus diesen Bollywood-Filmen. Wie schätzt du denn diese Entwicklung ein? Findest du das eher positiv oder stört dich das? Weil mir erscheint es halt oft sehr kitschig und überzogen. Also ich kann das nicht richtig schön finden.
Ja, es ist nicht so schön wie klassische Musik, aber indische Popmusik ist auch ein Teil der indischen Kultur. Ich finde das gar nicht schlecht. Natürlich, manche Stücke sind wirklich blöd, aber es gibt auch sehr schöne Stück von Musik in Popmusik.
Mhm. Ja. Also können wir vielleicht aus so Filmen wie Slumdog Millionär durchaus noch was lernen. Der Enno hat jetzt noch ein ganz besonderes Schmankerl der indischen Musik herausgesucht. Enno, was ist das denn Besonderes?
Also Laura, das müssen wir jetzt erstmal erklären. Und zwar ist es mehr so, sagen wir mal, ein CD-Tipp, und zwar indisch-westlich. Das passt ja ganz gut dazu, was ihr gerade hier gesagt habt. Diese Mischung aus indischer und westlicher Musikkultur. Und bevor wir da hinkommen, machen wir einen Abstecher in die späten 60er. Da hat eine weltberühmte Band sich aufgemacht, indische Musik zu entdecken. Ihr kennt sie alle, aber ich finde, man kann sie kaum wiedererkennen. Jetzt habt ihr mal die Zeit, während der Song läuft, Zeit nachzudenken, wer das denn wohl sein könnte.
Save the world and lay on me.
Das war aus dem Jahre 1967 Within You, Without You von dem für aufmerksame Funk-Abhörer längst bekannten Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Und tatsächlich, es ist kaum zu erkennen, dass es sich hierbei um ein Lied der wohl bekanntesten und erfolgreichsten Band des 20. Jahrhunderts handelt. Und wer könnte das wohl sein? Genau, die Beatles. Obwohl, streng genommen war auch nur ein Beatle zu hören, nämlich George Harrison. Alias der stille Beatle oder auch der dritte Beatle neben Paul McCartney und John Lennon. Die indischen Instrumente im Lied wurden von Musikern des Londoner Asian Music Center gespielt. Zu hören sind zum Beispiel Sitar, die indische Gitarre mit 21 Saiten, und Tabla, das typisch indische Perkussionsinstrument, bestehend aus einer kleinen und einer großen Trommel. Inspiriert zur Komposition dieses Stückes wurde Harrison, als er im Jahr 1966 sechs Wochen nach Indien reiste, um sich dort vom legendären Ravi Shankar höchstpersönlich im Sitar-Spielen unterrichten zu lassen. Beide Musiker verband auch später eine tiefe Freundschaft. Und so organisierten sie im Jahr 1971 gemeinsam das Konzert für Bangladesch für 40.000 Zuschauer im Madison Square Garden in New York. Und bei eben diesem Konzert soll es sich zugetragen haben, dass Ravi Shankar die 21 Saiten seiner Sitar lediglich stimmte, das Publikum ihm dafür aber applaudiert hat. Aus mangelnder Erfahrung mit indischer Musik kam es hier bei den New Yorkern wohl zu einem kleinen Missverständnis. Der stille Beatle George Harrison war aber nicht der einzige musikalische Wegbegleiter Ravi Shankars bei seiner Mission, die klassische indische Musik in der westlichen Welt zu verbreiten. Ein anderer langjähriger Freund Shankars war der New Yorker Geiger mit weißrussischem Migrationshintergrund Yehudi Menuhin. Menuhin hatte seine erste Geige bereits mit 4 Jahren in der Hand und spielte im Alter von 9 Jahren mal ebenso sein erstes Solokonzert.
Ein gutes Vierteljahrhundert später kreuzten sich im Jahre 1952 die Wege von Ravi Shankar und Yehudi Menuhin, als der stark an Yoga und indischer Musik interessierte Menuhin bei einer Reise durch Indien ein Konzert von Ali Akbar Khan und seinem Schwager Ravi Shankar besuchte. Daraufhin sollten noch 15 Jahre ins Land gehen, bis die zwei Freunde Menuhin und Shankar 1967 ein gemeinsames Album mit dem Titel West Meets East veröffentlichten. Bereits im folgenden Jahr erhielten sie hierfür den Grammy in der Kategorie Beste Kammermusikdarbietung. Aus diesem Album hören wir nun das Stück Swara Kakali, ein Abendraga, in dem Yehudi Menuhin die Violine spielt, während Ravi Shankar auf der Sitar improvisiert. Thank you.
Also nach diesem Exkurs in den Raga Rock zu den Beatles und ja, dem großen Exkurs durch die indische Klassik verabschieden wir jetzt die Funk-Abhörer in die Weihnachtsferien.
Wir wünschen euch noch einen schönen heiligen Abend.
Und danken dem Shravan sehr, dass er hier war und uns seine Musiktradition erklärt hat. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.